Ja, vielleicht nehmen wir am Anfang, bevor wir dann zum Kern der Sache kommen, also auf das Erdinnere gehen, das sich herausbildet, kurz Bezug auf das, was wir gerade gelesen haben, weil das hängt sehr stark also mit der Zeit auch zusammen, die wir jetzt besprechen. Wird also hier bei der Geschichte mit dem Garten Eden geschildert, die Zeit, wo sich das Geschehen jetzt verlagert von der rein astralisch-seelischen Ebene bereits auf die physisch-ätherische. Also zuerst einmal hauptsächlich ätherische, daher auch das Bild des Gartens, also der Lebenskräfte, die wirken. Und dann langsam kommt das Physische auch herein. Es kommt das Luftelement dann herein, also dort, wo Yahweh Elohim Adam eben den lebendigen Odem einbläst durch die Nase, wie es so schön heißt. Also das geht eigentlich darauf hinaus, dass das Luftelement zu dem Zeitpunkt entsteht und sich das Menschenwesen bereits beginnt zu durchdringen mit dem Luftelement. Und in dem Luftelement lebt sehr stark auch drinnen die Geistigkeit der Elohim bzw. die Geistigkeit Jahwes. Besonders stark im Luftelement, und zwar eine besondere Qualität der Seelentätigkeit, wenn man so will. Man könnte sagen, so etwas wie die göttliche Verstandesseele. Also so wie der Mensch eine Verstandesseele hat, kann man im Größeren auch davon sprechen. Und das ist das, was man Ruach Elohim nennt oder Ruach Jahwe. Das wird dann später, kommt es sogar noch einmal bei der Geschichte mit dem Sündenfall, da, nämlich bezogen auf Jahwe. Im Sechstagewerk kommt das auch schon einmal ganz am Anfang, da heißt es Ruach Elohim, da ist es die Verstandesseele der ganzen Elohim-Gemeinschaft. Und jetzt ist es dann die Verstandesseele des Jahwe, der aber, wenn man so will, das Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben Elohim trägt. Also er ist einer der sieben, aber er ist zugleich der Sprecher der sieben, wenn man so will, wenn man das in menschlichen Worten ausdrücken will. Und dieses Gemeinschaftsbewusstsein ist aber erst wirklich entstanden oder ausgereift in dem Moment, als die Elohim gemeinsam den Menschen erschaffen hatten. Also am Ende des Sechstagewerkes. Daher taucht vorher auch der Name Jahwe nicht auf, sondern nur die Gemeinschaftsbezeichnung Elohim für die Gemeinschaft der sieben Elohim. Und dann ist aber immer nur mehr jetzt von Jahwe Elohim die Rede. Also jetzt geschieht alles eigentlich durch ihn. Und hier sind jetzt in dieser Geschichte mit dem Garten Eden sind ein paar wichtige Dinge, auf die ich nur hinweisen will, die wichtig sind für das Verständnis dessen, was da im Erdinneren sich abspielt oder sich als Erdinneres herausbildet. Das hat nämlich ganz besonderen Bezug zu der Stelle, wo hier ein ganz besonderer Baum gepflanzt wird in der Mitte des Gartens, oder eigentlich zwei Bäume, nämlich der eine ist der Baum des Lebens, Etz Hachaim. Das ist der Baum des Lebens. Und dann gibt es aber eben auch den zweiten Baum, den Etz Hadaat Tov Vara. Der Baum der Erkenntnis, Hadaat, Daat ist Erkenntnis, der Erkenntnis des Guten, Tov, und Bösen, Ra. Und das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Böse überhaupt erwähnt wird. Das allererste Mal. Und der Grund liegt dann, weil es jetzt beginnt, für die weitere Entwicklung eine Rolle zu spielen. Das heißt nicht, dass es vorher nicht da ist, aber es spielt für die Entwicklung vorher noch keine Rolle. Ab dem Moment beginnen also Widersacherkräfte, wenn man so will, einzugreifen, die verhindern, dass dieses Gebilde, dieses Erdgebilde im weitesten Sinn, das aber jetzt noch den Mond und im Grunde noch die anderen Planeten in sich enthält, ab dem Zeitpunkt, wo das Böse, die Widersacher wirken, gelingt es den Elohim unter Führung Jahwes nicht mehr dieses Gebilde vollkommen zu durchformen. Da scheitern sie sozusagen teilweise am Widerstand der Widersachermächte, das heißt an den Kräften, die aus den vorangegangenen Entwicklungsepochen kommen, weil wir haben schon davon gesprochen, dass unsere Erdentwicklung drei andere, kann man sagen, kosmische Entwicklungsstufen vorangegangen sind. Also das nennt Steiner den alten Saturn, die alte Sonne, den alten Mond. Und dort haben Wesenheiten ihre Entwicklung teilweise eben nicht vollendet und die wirken dann in späteren Zeiten als Widersachermächte, weil sie einfach für ihre eigene Entwicklung dafür sorgen müssen, dass ähnliche Bedingungen herrschen wie früher in den vorangegangenen Entwicklungszuständen. Das heißt, sie versuchen, die Erdentwicklung aufzuhalten, den Fortschritt der Erdentwicklung aufzuhalten und eigentlich ziehen sie zurück, weil sie das für ihre eigene Entwicklung brauchen. Und diese Problematik tritt erstmals schon auf dem alten Mond, also auf der kosmischen Entwicklungsstufe, die der Erde vorangegangen ist, auf, weil dort die Widersachermächte bereits genau auf demselben Planeten ihre Entwicklung durchmachen wie die geradlinig fortschreitende Entwicklung geht. Vorher ist das nicht der Fall, sondern da sind sie sozusagen auf einem Separatplaneten irgendwo und können dort einfach ihre Ziele erreichen bis zu einem gewissen Grad oder zumindest manche dieser Wesen, aber sie stören nicht die geradlinig fortschreitende Entwicklung ab der Stufe des alten Mondes, die der Erdentwicklung vorangegangen ist. Passiert es auf demselben Planeten und da beginnen jetzt die Schwierigkeiten. Und erst recht jetzt auf der Erde, da haben wir jetzt schon massiv mit den Widersachermächten zu rechnen und es wirken jetzt alle Widersachermächte auf unserem Erdplaneten, nämlich die vom alten Saturn zurückgeblieben sind, die von der alten Sonne zurückgeblieben sind und die vom alten Mond zurückgeblieben sind. Das heißt, wir haben im Grunde drei Stufen von Widersachermächten. Da die Asuras haben wir schon stehen, das sind die auf dem alten Saturn zurückgeblieben sind und dann ja, der Luzifer, den müssen wir eigentlich gelb zumindest machen. Also auf der alten Sonne, fangen wir vorher an, ist der Herr Ahriman zurückgeblieben oder die ahrimanischen Wesenheiten. Also die Bezeichnung Ahriman, Ahriman ist eine zusammenfassende Bezeichnung für eine Fülle von Wesenheiten in Wahrheit. Also Ahriman ist nicht in dem Sinne ein Einzelwesen, allerdings könnte man sagen, er ist das Gesamtbewusstsein aller dieser ahrimanischen Wesenheiten. Und beginnen tut das immer, also die Stufe, wo Wesen zu Widersachern werden, beginnt immer auf der Stufe der Ich-Entwicklung. Dort ist der entscheidende Punkt. Da bleiben welche zurück, die werden dann später zu Widersachern und das heißt, die ahrimanischen Wesen haben ihre Ich-Entwicklung ursprünglich einmal auf der alten Sonne durchgemacht und nicht alle haben das Ziel vollkommen erreicht. Wir werden dann gleich sehen, wie das zusammenhängt aber mit den höheren Hierarchien, weil es gibt durchaus ahrimanische Wesenheiten bis in die höchsten Höhen hinauf. Aber schauen wir uns vorher noch den Luzifer dazu. Der Luzifer ist dann die luziferischen Wesenheiten. Und der Luzifer als ihr Gesamtbewusstsein ist auf dem alten Mond zurückgeblieben, also das, was unserer Erde vorangegangen ist. So, wie kommt es jetzt dazu, dass auch höhere Hierarchien, die also über den Wesenheiten stehen, die jetzt gerade erst anfangen, ein Ich zu bekommen und gerade erst anfangen, ein geistiges Wesen zu werden, wie kommen die höheren Wesen dazu, Widersacher zu werden? Das Problem, wir haben es schon öfters besprochen, aber ich habe es noch nicht gehört, Das Problem fängt damit an. Nehmen wir uns Menschen her. Wir Menschen sind nicht allein, sondern es wirken über uns zum Beispiel unser Schutzengel, also Engelwesenheiten, die zum Beispiel, diese Engelwesenheit hat zum Beispiel den Überblick über unsere sämtlichen Inkarnationen, weil wir ihn noch nicht haben, so wie wir heute sind. Solange wir ihn nicht haben, muss eine Engelwesenheit da sein, die den Überblick darüber hat und nach diesem Überblick eigentlich unser Schicksal regelt. Und weil wir es selbstbewusst noch nicht könnten. Die Aufgabe des Menschen oder die Aufgabe jedes geistigen Wesens ist aber, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, Aufgaben zu übernehmen, die zunächst einmal eine höhere Wesenheit für uns übernommen hat, aber die Aufgabe geht dahin, dass wir dann diese Aufgaben selber übernehmen. Wenn wir in der geistigen Entwicklung aber nicht schnell genug sind, was bedeutet das für die Engelwesenheit über uns? Es bedeutet für die Engelwesenheit, dass sie an uns gebunden bleibt und Aufgaben übernehmen muss, weiterhin, die sie eigentlich schon loswerden sollte für ihre eigene Entwicklung, weil der Mensch das bereits selber übernehmen sollte. Das heißt, wir halten durch unsere zu geringe Entwicklung auch die Engelwesenheit über uns zurück in ihre Entwicklung. Das ist diese wunderschöne Zeichnung von Steiner. Mir gefällt das so gut. Es weiß kein Mensch, was das ist, wenn man nicht die Erklärung dazu hat. Das ist ein Kreis. Und da gibt es, ich glaube, nach oben die gelbe Linie und nach unten eine grüne. So in etwa. So, was ist das? Wenn der Mensch sich nicht genügend geistig entwickelt, werden die Engelwesenheiten über uns heruntergezogen. Wenn wir uns entsprechend entwickeln, können die aufsteigen. Das heißt, die Wesenheit, die ich Entwicklung durchmache, und das sind eben jetzt wir, haben einen großen Einfluss darauf, wie gut sich auch die Hierarchien über uns entwickeln können, weil das geht nämlich jetzt weiter. Die Engelwesenheit ist ihrerseits abhängig von einer Erzengelwesenheit, die über ihr steht. Wenn sich die Engelwesenheit nicht entsprechend entwickelt, wird auch die Erzengelwesenheit zurückgehalten. Und so geht es weiter. Das heißt, ausgehend von der Ich-Ebene hier werden eine ganze Reihe von Hierarchien in ihrer Entwicklung zurückgehalten und werden dadurch zu Widersacherwesenheiten. Und das geht also bis zu den mächtigsten Hierarchien hinauf. Letztlich. Nicht, dass alle jetzt erfasst werden, aber die eben speziell beauftragt sind, unmittelbar die unteren Wesenheiten, da die ja ich entwickeln, zu betreuen, die sind in großer Gefahr zurückgehalten zu werden. Und so entstehen dann mächtige Wesenheiten, die man dann Ariman nennt, das im Grunde so durch alle Hierarchien durchreicht. Oder Luzifer auch auf andere Weise, oder die Asuras. Also das sind die Ältesten, die am frühesten zurückgeblieben sind, die daher auch am stärksten diese nach unten ziehende Kraft in gewisser Weise haben. Aber zugleich, das werden wir auch noch heute genauer sehen, angedeutet haben wir es ja das letzte Mal schon, aber auch im Positiven eine sehr große Aufgabe haben. Also es ist immer sehr Zwiespältiges. Und jedenfalls also hier in der Geschichte mit dem Garten Eden, wo der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen erwähnt wird, das ist wirklich der Moment, also ab dem die Widersachermächte eingreifen in die Entwicklung, in die Erdentwicklung. Bis dahin ist es noch wirklich ein reines Abbild des göttlichen Willens, wenn man so will, die Erdenwelt. Und jetzt wird es dann schon schwieriger. Und das heißt, das betrifft schon den nächsten Punkt da in der Schilderung, wo geschildert werden die Ströme, die Paradiesesströme. Die Paradiesesströme sind keine Flüsse im äußeren Sinn, sondern es sind eigentlich Strömungen aus der Seelenwelt, die jetzt hinuntertauchen in die Ätherwelt und dort formend wirken, dort Kräfte übergeben. Weil auf diesem Weg wird das, was vorher im Sechstagewerk veranlagt wurde, jetzt eine Ebene tiefer geführt. Das sind also die Ströme, die sich aus der Seelenwelt ergießen und jetzt beginnen, im Ätherischen etwas zu durchformen. Und da gibt es eben vier Hauptströmungen, die dahinter stecken. Das sind die vier Hauptströmungen, die man dann später auch in den vier Sphinx-Tieren oder Sphinx-Gestalten, also das heißt Mensch, da ist das Tier eigentlich nicht richtig, Adler, Löwe und Stier zum Beispiel. Also mit diesen vier Hauptströmungen hängt das auch zusammen, also auch diese vier Flüsse. Der Euphratdamm ist der, der am stärksten auch herunterführt, der schon am stärksten bis ins Physische hinunterführt. Der Euphrat, ja, das ist der letzte der vier Ströme, Huferat. Er wird nämlich nicht Euphrat geschrieben im Hebräischen, sondern nur Frat oder Farat. Das ist mit so einem leichten E. Bitte?
Das ist der Wassermann. Der Mensch.
Das ist der Mensch, ja, das ist letztlich der Mensch, ja, das ist letztlich der Mensch. Ich meine, man kann es auch dann in Zusammenhang bringen mit den Wesensgliedern, also von Ich bis physischer Leib und so weiter, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und daher, ab dem Moment, wo die Widersacherkräfte wirken, beginnt auch die Gefahr, dass der Mensch, wenn er sich also mit diesen Kräften einlässt, dass er eben auch zum Beispiel der Sterblichkeit verfällt. Das ist eine der Folgen. Das heißt also, sein Leib ist nicht mehr, bleibt nicht mehr zeitlebens Ausdruck des Geistigen, ist nicht mehr formbar das ganze Leben lang, sondern es reißt irgendwann ab. Und das ist also, die wird eben angedeutet dadurch, dass also der Jahwe Elohim dem Adam verbietet oder das Gebot gibt, nicht zu essen vom Baum, der in der Mitte steht, also vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen namentlich. Und denn das heißt, ab dem Moment nimmt der Mensch auch die Widersacherkräfte in sich auf. Andererseits ist das die einzige Möglichkeit, durch die der Mensch wirklich zur Freiheit gelangen kann. Das ist die andere Seite.
So wie die Sterblichkeit auch.
Ja, genau.
Da entsteht sie.
Da
Sterblichkeit des Physischen.
Des Physischen, ja. Des Physischen. Und dadurch entsteht langsam, das geht natürlich nicht mit einem Schlag, aber dadurch entsteht ein ganz anderes Leben dann des Menschen, weil der Mensch hat sich eigentlich bis dahin im Umkreis dieses dichten Kernes aufgehalten. Er steigt dadurch dann mit dem Sündenfall als Folge viel weiter hinunter und damit beginnt aber jetzt dieser Wechselschlag, da unten verfällt er der Sterblichkeit, wenn er stirbt, wird sein geistig-seelisches, steigt wieder auf, weit hinauf in die Sphären. Und zwar höher hinauf, als er hier war, als er noch im Paradieseszustand war. Das ist nämlich die Gegenseite dazu, dass er höher hinaufsteigen kann. Und also je tiefer er hinunterfällt sozusagen, desto höher kommt er hinauf. Und das ist eines der Geheimnisse, auch mit den ganz starken, ich will nicht sagen bösen, aber gefährlichen Kräften im Erdinneren, namentlich im Mittelpunkt der Erde, dass das die einzigen Kräfte sind, die den Menschen möglich machen, ganz, ganz hoch hinaufzusteigen. Also die höchste Möglichkeit hinaufzusteigen hat der Mensch durch die Kräfte, die da drinnen sind. Nur wenn die an die falsche Stelle kommen oder an der falschen Stelle wirken, dann sind sie extrem gefährlich. Also das sind sie dann, also wenn sich das zum Beispiel im äußeren Leben und nicht im Inneren des Menschen abspielt oder etwas hinauswirkt in die soziale Gemeinschaft oder sonst, dann sind es die schlimmsten Zerstörungskräfte. Im sozialen Sinn, aber auch durchaus im technischen Sinn. Also auch was, also mit diesen Kräften hängt zusammen, also da hängt die Schwerkraft zum Beispiel zusammen, da hängen sicher auch die Kernkräfte zusammen mit diesen Dingen. Also alles, was einerseits zerstörend ist, absolut zerstörend, andererseits auch in der Zukunft der Erdentwicklung eine ganz wichtige Aufgabe bekommt, wenn der ganze Erdplanet wieder vergeistigt werden soll. Weil dann muss letztlich das ganze physische Dasein vernichtet werden, aufgelöst werden. Das Problem tritt nur auf, wenn das sofort, zur Unzeit, zu früh passiert. Und weil wir haben jetzt die Aufgabe, diese Kräfte, die gerade da drinnen sind, zu nützen, um im Geistigen immer wacher zu werden und dadurch immer höher, da erstens einmal nach dem Tod hinaufzusteigen, aber auch schon während des Erdenlebens ein stärkeres geistiges Bewusstsein zu entwickeln. Und das gilt also ganz besonders jetzt für unser Bewusstseinsseelenzeitalter. Also Steiner sagt ganz deutlich, diese Kräfte haben nicht die Aufgabe, böse zu sein und zerstörerisch zu sein eigentlich, sondern sie haben die Aufgabe, dass der Mensch die Bewusstseinsseele aufs Geistige richten kann. Und daher hat jeder heutige Mensch, das heißt als Mensch des Bewusstseins, Seelenzeitalters, diese Kräfte ganz stark in sich. Und das sind aber zugleich, wenn sie falsch herauskommen, die Kräfte, die eine ganz starke Neigung zum Bösen erzeugen. Und das sind nur aber zwei Seiten derselben Kräfte. Also die kann man nicht trennen voneinander. Es liegt am Menschen, was er mit ihnen tut. Darum sagt der Steiner ganz deutlich, es gibt heute keinen Menschen des Bewusstseins, Seelenzeitalters, der nicht zu dem allerschlimmsten nur denkbaren Verbrechen fähig ist. Jeder. Da braucht sich niemand besser vorkommen, nur weil es uns nicht bewusst ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Kräfte nicht in uns stecken. Die Kräfte sind halt tief im Unbewussten, weil so wie sie hier im Erdinneren stecken, dass unsere Erkenntnis nicht sehr gut zugänglich ist, so sind das im Seelischen gesehen Kräfte, die ganz tief unter der Bewusstseinsschwelle liegen, weit unter dem, wo wir normalerweise herankommen. Wir würden es auch ohne entsprechende geistige Entwicklung nicht ertragen, diesen Kräften zu begegnen. Ein bisschen was davon schildert der Dante in seiner göttlichen Komödie. Teilweise natürlich aus traditioneller Überlieferung, die aber auch auf Schauungen zurückgeht. Ja, und teilweise sieht man auch ganz deutlich, sind es auch eigene Schauungen. Er mischt es halt, also mit dann Kritik an den Zeitgenossen und so weiter. Das ist halt ähnlich wie der Goethe in seinem Faust 2 ganz wichtige Bilder gesehen hat, aber noch nicht geistig so bewusst war, dass es ganz klare Imaginationen für ihn waren. Und dann hat er sich halt bedient der griechischen Mythologie, um dort die Bilder zu finden, mit denen er das ausdrücken kann. Aber er nimmt trotzdem nicht die mythologischen Geschichten eins zu eins, sondern er nimmt halt die Figuren von dort, die Gestalten. Und in das kleidet er das, was er ahnt, sagen wir es einmal so. Nicht wirklich schaut. Es ist ja oft so, also wenn das Schauen noch nicht ganz da ist, man weiß, es ist da, aber man sieht es nicht. Und man spürt es irgendwie, dass es da ist, und man sieht es irgendwie nicht. Und dann ist ein gutes Mittel, das sozusagen in Bilder zu kleiden, wie sie in der Mythologie oder dergleichen drin sind, weil das wahre Bilder sind. Und er wollte bewusst nicht jetzt eigene Bilder konstruieren, weil das hätte er dann machen müssen, solange er sie nicht schaut. Weil solche Bilder schaut man entweder, dann sind sie in jedem Fall richtig. Dann kann ich nur sagen, man kann es auch von einer anderen Seite betrachten, dann sieht es vielleicht anders aus, aber wenn es geschaut ist, ist es richtig als Bild, wenn ich richtig hinschaue. So wie im Sinnlichen. Wenn ich sage, da steht ein Baum vor mir, dann, und der wirklich, steht wirklich vor mir, dann ist das richtig. Das, da ist nicht so ein Rütteln dran.
Da sieht es wieder jeder anders.
Ja, natürlich. Und es gibt viele Blickwinkel, wie man es ansehen kann. Und einer richtet die Aufmerksamkeit auf das mehr, einer sieht weniger, keine Frage. Aber trotzdem ist das Stückel, was er sieht, richtig, ja, in diesem
aber so
Sinne.
Gesehen hat der Goethe recht gehabt, dass er Bilder verhandelt.
Ja, absolut, absolut.
Ich hätte eine Frage dazu, wo du erwähnt hast, dass der Kern, der Mittelpunkt,
ja,
uns auch möglich macht, hoch.
Ja.
Ist das jetzt diese Dualität des Skorpion und des Adlers?
Naja, es hängt zusammen damit, dass im Grunde das Erdinnere, damit jetzt eine Grenze ziehe, an dem spiegelt sich das Überirdische. Das heißt, die Planetensphären bis hinauf zur Fixsternsphäre, Kristallhimmel als die äußerste Grenze, das sind insgesamt 9 Sphären, wenn man achtet, also 7 Planetensphären, das 8. ist der Tierkreis, also der Sternenhimmel, wenn man so will, und das 9. die Grenze, wenn man so will, die Grenze der sichtbaren Welt, der Kristallhimmel, der was ganz Wichtiges ist. Und das Ich stand in Wahrheit von jenseits des Kristallhimmels. Wobei man das jetzt nicht so sehr in räumlichem Bild fassen darf, aber es ist, ich weiß nicht, wie es sonst darstellen soll. Und das spiegelt sich im Inneren der Erde. Also so wie wir es jetzt heute haben, der Herr sieht es dann ja ganz richtig, dass er 9 Schichten des Erdinneren aufzählt, die genau widerspiegeln die äußeren, die kosmischen Sphären, und zwar aber jetzt so, dass die höchste Sphäre im Mittelpunkt liegt. Oder der letzte Höllenkreis, sagen wir so, der 9. Höllenkreis entspricht dem Kristallhimmel. Und da unten ist die Eishöhle, als das Gegenbild dazu. Und der Mittelpunkt, das wäre der Punkt, der korrespondiert mit dem, was eigentlich schon jenseits des Kristallhimmels ist. Also wenn man so will, das 10., was der Dante dann das Empyreum nennt, angelehnt an die spätgriechische Philosophie. Das Feuer, das geistige Feuer ist das, vom Pyr kommt das Pyr, ist das Feuer. Und das ist sozusagen der Mittelpunkt, wo man durch muss. Das ist so der Punkt da, etwa wo der Nabel vom Satanas ist, beim Dante. Was er schildert, ja, mit dieser Unterklettern an ihm, und dann dreht sich alles um. Wer am Erdmittelpunkt dreht sich alles um, und dann klettern sie wieder an den Beinen hoch. Und dort, wo der Umkehrpunkt ist, dort ist der Mittelpunkt, dort ist der Weg, das Tor ist in die geistige Sphäre jenseits des Kristallhimmels. Das ist eine sehr, sehr hohe Sphäre bereits. Also das geht weit über das hinaus, was wir normal als die himmlische Welt bezeichnen. Das geht hinaus über das, was man als die Welt der Vorsehung bezeichnet, ist nämlich nur darüber. Geht eigentlich in den Bereich hinein, den die Inder halt Nirvana nennen, also wo dass sie auch nichts nennen, weil man eigentlich nichts mehr wirklich darüber sagen kann. Man kann Impulse daraus herausholen, aber man kann es eigentlich nicht mehr beschreiben. Es ist jenseits jeder Beschreibbarkeit in Wahrheit. Weil Beschreibung heißt immer, ich muss es irgendwie festhalten, ist es so oder ist es so? Weil sonst kann ich nicht beschreiben, ich kann nicht sagen, es ist zugleich weiß, zugleich grün, zugleich rot, zugleich blau, zugleich... Das geht nicht. Ich muss mich für irgendwas entscheiden, und dort ist die Entscheidung noch nicht gefallen, sondern das ist die Kraft, die aus dem heraus dann etwas entscheidet und dadurch etwas schafft. Also das ist die pure Schöpferkraft, wenn man so will. Und die spiegelt sich im Erdkern, genau im Zentrum spiegelt sich die. Also das ist sozusagen der Mittelpunkt der Eishölle, wenn man so will, also dieses 9. Kreises. Naja, damit sind wir also bei diesen Schichten des Erdinneren. Diese Schichten des Erdinneren sind also einmal zunächst drei Schichten im innersten Kern, die jetzt entstehen in der Zeit, als sich hier bereits das Feuerelement, das Wärmeelement gebildet hat, also in diesem ersten Zustand, wo etwas physisch-ätherisches bereits hervortritt. Da bilden sich langsam jetzt im Kern drei Schichten heraus. Die erste Schicht nennt Steiner den Erdspiegel. Also das die erste, damit wir es genau machen, es geht jetzt, wenn wir 9 Schichten insgesamt rechnen, die aber jetzt noch nicht entstehen. Es entstehen jetzt nur die innersten 3, das heißt die 7., die 8. und die 9. Schicht aus heutiger Perspektive gesehen. Dann ist die 7. der Erdspiegel. Was ist damit gemeint? Der Erdspiegel kehrt eigentlich alles ins Gegenteil um. Also zum Beispiel namentlich alle moralischen Kräfte wandelt er um in antimoralische Kräfte. Also in Kräfte, die daher, wenn sie an der Erdoberfläche wirken, fatal sind. Da unten sind sie richtig am Platz. Und es ist dort auch so, dass alles, namentlich alles, was auf Erden passiv ist, wird dort ins Aktive umgesetzt, in Tätigkeit umgesetzt. Also, ich weiß nicht, Steiner gibt so ein eigenartiges Beispiel, also zum Beispiel eine Glocke, die muss ich hier betätigen, damit sie klingt. Dort klingt sie von selber, ohne dass ich irgendwas tun muss. Sie wäre hier nur ein passives Werkzeug, das ich in Bewegung setzen muss. Dort setzt sich selber sozusagen in Bewegung, fängt selber zu klingen an. Das ist aber jetzt wirklich nur ein vergleichsweises Bild, weil Glocken gibt es dort unten keine natürlich. Aber man kann es ja wohl in der Imagination so erleben, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt versucht, so eine Glocke vorzustellen und nimmt dieses innere Bild der Glocke mit und geht sozusagen mit dem Bewusstsein in diese 7. Ebene des Erdspiegels, dann erlebt man genau das, dass sie dort von selber tönend wird. Also es setzt sich alles in Aktivität um. Und zwar in eine mächtige Aktivität. Also da gibt es keine Ruhe. Und indem es sich also mit den antimoralischen Kräften verbindet, hat es zugleich aber auch immer eine zerstörende Wirkung. Also wenn man das Bild jetzt fortsetzen wollte, steht zwar bei Steiner nicht so, aber man müsste es eigentlich jetzt so fortsetzen. Die Glocke fängt von selber zu tönen an, aber immer stärker, immer stärker, immer stärker, bis es zerreißt vor lauter Klang. Weil so eine gewaltige Kraft darin steckt. Das ist eine Kraft, die immer mehr anschwillt, die immer mehr anschwillt und dann das Ganze zerlegt. Und ist ja interessant, wenn wir jetzt vergleichen, was setzt der Dante dorthin? Und da sieht man nämlich, dass er Ahnung hatte davon. Was hat der Dante dort? Im 7. Höllenkreis. Der 7. Höllenkreis gliedert sich bei ihm in 3 Ringe einmal. Also der ist noch einmal untergliedert und dort sitzen die ganzen Gewalttäter. Alles, was mit Gewalt zu tun hat. Und zwar erstens Gewalt gegen andere. Das ist das Erste, also das heißt die andere umbringen und so weiter. Und zwar nämlich wirklich nicht nur so im Zorn einfach, weil Zorn ist was in einem viel höheren Höllenkreis, das ist also sozusagen gar nicht so schlimm. Also je Zorn, sicher der erschlagen wird, dem wird es wahrscheinlich egal sein, ob er jetzt von einem Zornigen in der Rage erschlagen wird oder von einem Gewalttäter, der das einfach durch und durch im Blut hat. Das sind also Menschen, die einfach auf Zerstörung aus sind, die Gewalttäter, grundsätzlich, als Grundprinzip. Nicht, weil ihnen plötzlich irgendwo die Nerven durchgehen aus Zorn, sondern das ist ihr Lebensblut sozusagen, aus dieser Gewalt herauszuleben. Und das sind also die Gewalttäter gegen andere. Das nächste, und das ist das Schlimmere bei Dante, das ist das Interessante, Gewalttäter gegen sich selbst, das heißt die Selbstmörder. Das ist aus geistiger Sicht das noch Schlimmere. Und ganz schlimm wird dann Gewalt gegen das Göttliche, wenn man so will. Also Gotteslästerer oder Gewalt gegen die göttliche Schöpfung, und damit ist beim Dante vor allem gemeint, also Vergehen wider die Natur, wie es so schön heißt. Also im Mittelalter war das also besonders bei sexuellen Vergehen, die also sozusagen aus der Regel irgendwo fallen, das waren eine der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen konnte. Also zum Beispiel Homosexualität oder sowas, obwohl es durchaus das auch gegeben hat, aber wurde als ganz, 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 ganz entsetzlich Schlimmes angesehen. Das sind also alles diese Kräfte, die da drinnen spielen. Also es sind einfach Kräfte, die das Geistige, naja, aus seiner Verbindung mit der Erdenwelt, aus seiner Verbindung mit der Natur herausreißen. So könnte man das sagen. Also Gewalt besteht auch darin, dass ich irgendwas Äußeres zertrümmere. Dadurch setze ich eigentlich das Geistige, das da drinnen ist, in Freiheit, in Wahrheit. Ob das jetzt immer für uns gut ist, ist ein anderes Kapitel, aber im Grunde befreie ich das Geistige von der Bindung an das Materielle durch die Gewalt. Und darum ist es ja so gefährlich, wenn diese Kräfte an der falschen Stelle rauskommen, weil damit wir fürs Geistige bewusst werden können, müssen wir in uns es schaffen, das Geistige zumindest zum Teil loszulösen vom Physischen. Dann können wir das Bewusstsein aufs Geistige richten. Wenn wir immer nur am physischen Organismus kleben mit dem Hirnkastel allein, komme ich sozusagen nicht ins Geistige hinein. Da kann ich spekulieren darüber, aber ich komme nicht wirklich erlebend, wahrnehmend hinein. Dazu muss ich mein geistig-seelisches lösen davon. Und das, genau das machen diese Kräfte. Aber wenn wir das hier so breitflächig an der Erdoberfläche anwenden, dann heißt das nichts anderes als Zerstörung. Im Grunde.
Naja, aber ich verstehe da jetzt die Spiegelung nicht. Wenn es gespiegelt wird, dann ist für mich zum Beispiel oben ein Nichtstäter, ein, der nichts tut, die Spiegelung zu diesem Verhalten wäre dann die Zerstörung, also die totale Zerstörung,
zum Beispiel. Ne? Ja, ist bis zu einem gewissen Grad auch. Weil man sollte zum Beispiel nicht unterschätzen, welche zerstörende Wirkung Menschen eigentlich haben durch Passivität. Mhm. Es ist nicht immer nur die Aktivität, sondern das viel größere Problem in Wahrheit ist im Geistigen die Trägheit, die Passivität. Die spiegelt sich dann unten als Zerstörungskraft. Dann doch jetzt unten zerstört. Er sollte eigentlich in sich das Geistige befreien und dadurch aktiv werden, weil dadurch wird er aktiv, indem er das nicht tut, spiegelt sich das dann unten als ganz starke Zerstörungskraft. Also wenn man nimmt, also nehmen wir Nazizeit oder sonst was, das größte Problem waren die Lauwarmen, die nur in Deckung gehen und das einfach zugelassen haben. Das ist das größte Problem. Dabei kann man ihnen ja sozusagen gar keinen Vorwurf machen. Mein Gott, natürlich versteht man, dass sie Angst hatten und alles Mögliche, das ist ja klar. Aber trotzdem ermöglicht das erst das große Böse. Weil der eine oder selbst die 100 da oben, die anschaffen, würden nichts zu Wege bringen, wenn nicht eine breite Masse vor ihnen zittert und sagt, ja, ich weiß nichts, ich tue nichts, ich gehe in Deckung.
Man kann eh nichts machen.
Ja, genau, was kann man schon tun, was können wir schon tun? Also sind wir ruhig und das ist also eine wirklich schwierige Problematik. Und heute ist es überhaupt unsere ganz große Problematik, die geistige Trägheit, die vorhanden ist. Es ist in Wahrheit eine immense geistige Trägheit vorhanden. Und die ist schon fast amtlich verordnet. Also, wenn man nimmt zum Beispiel Universitäten, die eigentlich, jetzt schimpfe ich schon wieder, nein, aber es ist ja so, ich meine, es sind also die Bildungsstätten für geistige Trägheit. Absolute geistige Trägheit im Großen und Ganzen.
Na gut, aber wenn man nicht träge ist und rebellisch auftritt und sagt so, ja. Und so, ja, dann gibt es wieder andere Stimmen, die sagen, naja, Marktschreier und so, was wollt ihr?
Ja, natürlich. Ich meine, die Problematik ist natürlich sehr, sehr diffizil. Ich meine, einfach zu schreien oder zu demonstrieren oder so, ist nicht immer der sinnvollste Weg und manches muss auch relativ in Stille geschehen. Nur der Unterschied ist trotzdem, tue ich irgendwas, das muss vielleicht gar kaum wer mitkriegen oder sage ich, lasst es mich in Ruhe, ich will davon nichts wissen, ich schaue nicht hin. Das ist der große Unterschied. Es geht nicht darum, dass man jetzt mit Gewaltmaßnahmen was tut oder riesige Aktionen macht. Das ist oft gar nicht notwendig.
Die innere geistige Tätigkeit
spielt eine Rolle und vor allem, wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung einmal um? Das heißt, es gab sehr wohl zum Beispiel auch welche, die dann Juden bei sich versteckt haben, die auch Risiko auf sich genommen haben. Und die sind nicht rausgegangen, ich tue jetzt was. Im Gegenteil, die waren äußerlich ganz unauffällig, haben aber auch was getan, haben auch was riskiert. Und dazu, dass man auch den Mut aufbringt, gehört in der Regel irgendeine Art von geistiger Arbeit dazu. Die kann verschiedenster Art sein. Ich meine, das kann ein Mensch sein, der betet einfach und das ernst meint. Das kann sehr viel Kraft geben. Also da gibt es verschiedenste Wege. Man muss nicht gleich jetzt der Esoteriker sein deswegen.
Na, vor allem die Einstellung, ich bin unschuldig. Das erkenne ich.
Ja.
Das kommt einem ständig entgegen, ja, von den passiven Menschen.
Ja, ich habe ja nichts getan. Ja.
Macht und das sind die anderen.
Ja.
Ohne zu sehen, dass sie selber sind.
Ja, natürlich. Und das sind zum Beispiel, das spiegelt sich dann aber meistens in etwas späteren Zeiten bis auf unser äußeres Erdengeschehen hinauf in Form von, naja, zerstörerischen Impulsen, von Problemen, mit denen man kämpfen muss. Also braucht nicht glauben, dass das, was in der Nazizeit zum Beispiel passiert ist, dass das nicht seine Wirkungen hat. Und das und eben auch auf Mitteleuropa zum Beispiel, weil sich da das abgespielt hat. Das kommt natürlich nicht gleich am nächsten Tag, aber die Wirkungen kommen, mit Sicherheit. Die werden uns schön dann wieder präsentiert. Dann wird es auch in dem Sinn wieder zurückreflektiert an die Oberfläche. Also das ist auch so eine Eigenschaft dieses Erdenspiegels, dass er uns diese ganzen Probleme dann wieder zurückwirft in irgendeiner Form. Und wir sie lösen müssen. Und nicht dann sagen können, ja, das ist doch jetzt bitte 5 Generationen später, also ich war jetzt wirklich nicht dabei. Ja, nicht, das ist echt nicht dein individuelles Karma, aber du musst dem Karma des Volkes, in das du heute inkarniert hast, mittragen. Das nützt dir gar nichts.
Und vielleicht warst du doch dabei.
Kann auch sein, aber selbst wenn das absolut nicht der Fall ist, selbst dann steckt man in dem karmischen Geschehen drinnen, weil bei allen Zielrichtung Richtung Individualisierung sind wir trotzdem immer Teil einer Menschengemeinschaft, letztlich der Gesamtmenschheit. Also wir müssen Menschheitskarma oder im engeren Sinn halt Volkskarma mittragen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, sonst könnte man uns nicht inkarnieren auf Erden. Also es, da nützt uns nichts, aber bitte, ich habe nichts getan. Also jetzt im wirklichen Sinne gemeint, also in dem Sinne gemeint, dass man gar nicht dabei war als Individuum. Aber trotzdem muss man. Und es ist, weil warum? Es ist zugleich wieder die Chance, das, was damals zerstört wurde an Seelenkräften, wiederherzustellen. Und das muss geschehen. Das muss unbedingt geschehen, weil sonst die ganze Erdentwicklung darunter leidet. Also das heißt, das Karma, was etwa durch die Nazizeit passiert ist, muss ausgeglichen werden. Nicht nur das Individuelle, sondern auch das Volkskarma muss ausgeglichen werden. Ansonsten fehlt einfach der Erdentwicklung etwas. Muss.
Es bremst weiterhin.
Bitte?
Es bremst weiterhin.
Ja, 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 absolut. Absolut. Und da spielt also dieser Erdenspiegel also eine sehr, sehr große Rolle. Und darunter ist dann die nächste Schicht, das ist der sogenannte Zersplitterer, wenn es kleiner auch. Zersplitterer heißt er aus verschiedenen Gründen. Also erstens einmal auch, weil er, naja, man könnte sagen, einmal die Quelle aller Zwietracht ist. Also das heißt, er bringt antimoralische Kräfte hinein, die grundsätzlich einmal alle auseinandertreiben. Also die Menschen auseinandertreiben. Sieht man aber gleich umgekehrt, das ist natürlich auch wieder notwendig zur Individualisierung. Muss es auch das geben. Aber im richtigen Maß, wenn es im sozialen Leben unmittelbar wirksam wird, dann ist es genau das, was irgendwann zum Krieg aller gegen alle führt, wie es in der Apokalypse angedeutet ist und was im Grunde in unserer Zeit schon beginnt. Weil man sieht, dass immer mehr die Konflikte, die passieren, nicht mehr Kriege von Völkern gegen andere Völker sind, das ist nicht mehr das Hauptmotiv, sondern es wird eigentlich ganz unübersichtlich. Es sind da ein Grüppchen, dort ein Grüppchen, gegen ein anderes Grüppchen und es wird immer Ärger in diese Richtung gehen. Also das ist zumindest ein Zug. Der andere Zug ist, wenn geistiges Gegengewicht entwickelt wird, dann wird auch als Gegenzug eine Brüderlichkeit entstehen können. Im wirklichen Sinne, die eben nicht auf Blutsverwandtschaft beruht, sondern die auf geistiger Gemeinschaft beruht. Und das heißt, der Zersplitterer ist im Grunde die notwendige Kraft, die wir brauchen, um aus Freiheit zu dieser Brüderlichkeit zu finden. Das ist die positive Seite davon. Zersplitterer heißt er im Übrigen auch deshalb, weil, wenn wir jetzt wieder so beim geistigen Bild bleiben, jetzt allerdings nicht bei einer Glocke, sondern zum Beispiel eine Blume hernehmen, Steiner sagt deutlich, es muss etwas Belebtes sein. Ich stelle mir also diese Blume vor, heute geistig im Bild fest und trage sie jetzt sozusagen geistig hinunter in diese achte Schicht, dann erscheint sie in unzähligen Exemplaren vervielfältigt. Also das geistige Bild sozusagen, es spaltet sich auf, wie wenn man es durch 1000 Prismen sehen würde und eben ganz zersplittert. An dem erkennt man sozusagen, jetzt bin ich in der Schicht drinnen. Und die letzte Schicht unten, das ist also der Erdkern, naja, das ist der Hauptsitz einmal der Asuras überhaupt, also diese drei Schichten überhaupt, aber ganz besonders hier. Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, beim Dante ist es nicht der Satan, der unten sitzt, das wäre nämlich der. Es ist auch nicht der Luzifer, weil da ist er sich auch nicht ganz einig. Er braucht die Begriffe Satan und Luzifer gleich, also als Synonym im Grunde. Er sagt einmal Luzifer, einmal Satan. Wie es ja auch in der Interpretation der Bibel meistens nicht unterschieden wird. Und in Wahrheit sind es aber, ist es weder der Luzifer noch der Ahriman, sondern es sind die Asuras eigentlich, die da unten sitzen. Die haben die stärksten Kräfte, die die wirken eben, und das ist wieder gut als Bild, das hat er wieder gut erfasst, dass er da also das mit der Schwerkraft irgendwo hineinbringt, die stecken tatsächlich hinter den schweren Kräften, teilweise schon auch der Ahriman, aber die wirklichen Geister der Schwere sind die Asuras. Die Geister der Finsternis und die Geister der Schwere irgendwo. Und genau. Genau. Und diese Asuras sind zugleich, also die, das haben wir auch das letzte Mal bereits gesagt, die mit den stärksten Lebenskräften aber verbunden sind. Also jede Nacht bei uns sind es die, die unseren Organismus wieder aufbauen. Das ist das, worauf in der Bibel mit diesen Laila, Halaila, die Kräfte der Nacht, was im Sechstagewerk heißt, und das, es wird Abend und es wird Morgen. Das sind diese Kräfte, sind eigentlich Asuras. Aber jetzt in ihrer positiven Aufgabe, dass sie in der Nacht sozusagen, also wenn es finster ist, wenn das geistig-seelische des Menschen draußen ist, dass sie unten den Organismus wieder in Ordnung bringen. Aber wehe, diese Kräfte werden zur falschen Zeit am falschen Ort losgelassen, dann sind sie Zerstörungskräfte. Und dann sind sie die Kräfte, die bis in die schwarze Magie hineinreichen. Weil darin liegen auch die Kräfte letztlich wirklich, und das geht noch über die normalen Kernkräfte, die wir heute in den Kernkraftwerken verwenden, hinaus, wo sie wirklich Materie vollständig auflösen können. Vollständig. Und das passiert bis zu einem gewissen Grad im Erdkern, nur kommt von der Peripherie immer was Neues herein. Also es ist nicht so, und wir brauchen jetzt keine Angst haben, dass die Erde jetzt in nächster Zukunft gleich weg sein wird. Dieser Prozess wird nur in einer späteren Phase der Erdentwicklung wird er überhand nehmen. Dann wird es wirklich so sein, dass eigentlich durch den Erdmittelpunkt die Erde langsam aufgelöst wird und verschwindet. Aber da haben wir noch eine Weile Zeit. Jetzt ist es im Gleichgewicht etwa zwischen dem, was im Erdkern aufgelöst wird und dem, was aus der Peripherie hereinkommt. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber, wie kommt es zustande oder womit hängt das zusammen? Weil eigentlich ist dieser Zerstörungsherd, wie ihn auch Steiner nennt, im Menschen, in jedem von uns. In jedem von uns findet auch so eine Auflösung der Materie statt. Nur dadurch ist es überhaupt möglich, dass wir bei einer ganz alltäglichen Tätigkeit wie Nahrungsaufnahme die Nahrung so verwandeln und bis ins Letzte hinein zu eigen machen, indem sie eigentlich in uns vollkommen vernichtet und neu gebildet wird. Ich meine, das kann natürlich ein Chemiker jetzt nicht verfolgen, weil der sieht sozusagen dieses Tor nicht, durch das sie verschwindet und das andere nicht, wo sie wieder hereinkommt. Für ihn sieht nur, da kommt was rein, aha, und scheinbar dasselbe kommt wieder raus, weil Eisen geht rein, Eisen kommt raus. Und es ist trotzdem nicht dasselbe. Nämlich seiner geistigen Natur ist es in dem Moment individualisiert worden. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ohne dass wir diese Zerstörungskräfte, wenn man so will, in uns hätten, könnten wir uns nicht individualisieren. Durchgehend. Daher sind die ganz wichtig. Das sind Kräfte, die bei uns auch so unterhalb der Nabelgegend, unterhalb des Zwerchfells auf jeden Fall sitzen, aber letztlich auch im ganzen Organismus wirken. Aber da haben sie ein Zentrum. Und dieses Erdenzentrum korrespondiert mit diesen Zentren bei uns.
Das sind Lebenskräfte.
Also hängt zusammen vor allem mit den Reproduktionskräften, also mit den Fortpflanzungskräften. Also das sind die stärksten, weil Regenerationskräfte ist sozusagen eine schwächere Ausgabe der Fortpflanzungskräfte, also sprich Wundheilung und dergleichen. Weil die größte Heilkraft ist, die am ganzen Menschen zu reproduzieren sozusagen. Und das sind also immens starke Lebensätherkräfte. Also von dem haben wir ja schon gesprochen, dass der Lebensäther, da steht es, dass der gebildet wurde erstmals, als sich die Erde verdichtet hat zum Feuer- oder Wärmeelement und das Menschenwesen, das bis jetzt noch ganz im seelischen Zustand war, eingetaucht ist ein bisschen mit so einem Spitzel in diese Wärmesphäre. Dann hat sich etwas aus dem Seelenleiblichen, also aus dem Astralleib, verdichtet zum Lebensäther. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe gesagt, es ist zwar physischer Leib, Ätherleib, Astralleib ist bereits veranlagt worden auf den kosmischen Entwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Die sind daher eigentlich am Anfang der Erdentwicklung ständig schon zur Verfügung, aber während des Sechstagewerkes nur in seelischer Form. Und das betrifft eben nicht nur den Astralleib, für den das selbstverständlich wäre, aber auch der Ätherleib liegt eigentlich nur in seelischer Form vor. Und auch der physische Leib, also das heißt ein seelisches Bild, wenn man so will, des Ätherleibs ist und des physischen Leibs ist da. Und jetzt, erst als das Wärmeelement, das Feuer entsteht, verdichtet sich etwas von dem im seelischen vorhandenen Ätherleib zum wirklichen Lebensäther. Und damit beginnt er erst seine Tätigkeit. Und in dem liegen die allerstärksten Aufbaukräfte. Einerseits, aber wenn sie falsch geleitet werden, sind es die stärksten Abbaukräfte. Sie können beides. Das ist immer das große Geheimnis, immer eine Kraft, die im Positiven ganz stark ist, kann im Negativen, wenn sie missbraucht wird, auch ganz stark sein. Und es liegt immer daran, wie man die Kraft gebraucht, wann und wo man sie einsetzt. Aber sie kann immer beides. Also das heißt, diese fruchtbarste Lebenskraft, diese Reproduktionskraft, ist auf der anderen Seite die absolute Zerstörungskraft, die so weit gehen kann, dass sie alles Physische auflöst.
Kann ich Sie auch einladen, mein Physisches zu zerstören, wenn ich das will, damit ich...
Die bewusste Herrschaft über diese Kräfte zu kriegen, ist wahnsinnig schwer. Also theoretisch ist es schon möglich, wenn ich sie... natürlich jetzt im egoistischen Sinne dafür verwende, weil ich, weiß ich nicht, mich aus dem Leben heben will oder so, dann wäre das eigentlich eine schwarzmagische Praxis. Mhm. Im Prinzip ist es schon denkbar, aber das schafft kaum wer. Das schafft wirklich kaum jemand.
Also, wie bitten geht nicht, gell?
Nein. Vor allem, da kommen wir dann schon. Da sind wir dann wirklich da ganz unten. Weil wir haben gesagt, da in der Zone Gewalt gegen das eigene Ich, also Selbstmörder, die haben es da sehr schwer drinnen. Aber wenn man es auf diese Weise machen würde, also sozusagen Selbstmord begeht, dadurch, dass man die Lebenskräfte jetzt zur Selbstzerstörung anwendet, dann würde man da schon ganz drin sitzen. Da wäre es nur sozusagen ein normaler, unter Anführungszeichen, Selbstmord, da wäre es einer mit okkulten Mitteln. Und das wäre also ganz fatal. Und das nützt uns ja auch nichts. Weil wir werden die Schwierigkeiten, die wir da haben, ja dadurch nicht los. Die verfolgen uns ja. Und noch viel stärker. Das ist ja das Erste, was der Selbstmörder nach dem Tod merkt, dass er die Probleme, die er loswerden wollte, jetzt erst recht hat. Die Leiden nämlich da, die seelischen Leiden daran, an dem, was ihn hier vielleicht zur Verzweiflung gebracht hat. Und er merkt dann ganz schmerzlich, dass er aber jetzt im körperlosen Zustand im Grund keine Möglichkeit mehr hat einzugreifen in das Geschehen. Jetzt muss er es ausbaden. Und darum entwickelt er dann eigentlich eine ungemeine Sehnsucht nach dem körperlichen Dasein. Weil das die einzige Chance wäre, die Probleme zu bewältigen und die Leiden loszuwerden, sozusagen. Also wenn ich es jetzt einmal nur aus dieser subjektbezogenen Perspektive betrachte. Also und wenn man das mit okkulten Mitteln macht, also das wäre ganz fatal. Aber,
na gut, aber wenn wir
die Gefahr ist halt nicht groß.
Ist es auch so, zum Beispiel, wenn jemand bewusst die Nahrung verweigert, wissend, dass er sein physisches damit zerstört, damit er gehen kann, ist auch ein Selbstmord eigentlich, oder?
Ja, ja. Richtig, ich meine, es kommt natürlich jetzt immer auf den Einzelfall an. Ich meine, wenn jemand hungert, zum Beispiel einen Hungerstreik macht, um sich für irgendetwas einzusetzen, und der stirbt dann wirklich daran, hat es eine andere Wirkung, als wenn er das tut, weil er halt des Lebens überdrüssig ist oder aus seinen eigenen Interessen. Also das macht sehr, sehr viel aus. Und eben, wenn einem das auf schwarzmagischem Weg gelingen würde, würde das, also schwarzmagischer Weg wäre es eben dann, wenn man es aus dem totalen Egoismus herausmacht, weil ich will jetzt aus meiner Verkörperung heraus, aus welchen Gründen auch immer, nicht wegen irgendwas anderes, sondern ich will raus, dann ist es eine ganz schlimme Sache. Wenn es aus Einsatz für die Menschheit, jetzt einmal global gesprochen, geschieht, dann kriegt es natürlich wieder eine andere Perspektive.
Und der Sinterkreis.
Ja.
Oder
ja, unterschiedlich. Also die ganzen Kräfte des Erdinneren, wenn man sie zusammenfassen will, kann man sagen, es sind insgesamt die Kräfte, die mit dem Egoismus zusammenhängen, mit dem immer stärker werdenden bis nach unten hin. Und wir an der Erdoberfläche halten die Waage. Wir stehen genau dazwischen, etwa über uns erhebt sich die überirdische, wenn man so will, kosmische Welt oder die geistige Welt, zuerst das Seelenwelt, geistige Welt. Das ist die dem Individuellen gewidmet ist, dem, was über das Ego hinausgeht, weil Individuum ist eben nicht nur auf sich bezogen, sondern im Gegenteil, das Individuum ist immer die Quelle, die sich verschenkt an die Welt, das heißt die Welt bereichert, ist nicht die, was nur für sich nimmt. Ab der Erdoberfläche, bei dem Bild jetzt genommen, aber man darf sich das nicht räumlich jetzt so wirklich denken, beginnt die Sphäre des Egoismus, des Zusammenziehens nur für mich, den anderen etwas nehmen und nur für mich hinein. Und wobei mit für mich das Ego gemeint ist, nicht das Ich. Weil das Ich kann eigentlich gar nicht. Es muss verschenken. Und das Ego nimmt immer nur. Jetzt kann man das Ego des anderen auch dadurch irgendwie fördern, indem man es beschenkt. Weil dann ist es schon wieder was anderes, als wenn es sich das sozusagen gewaltsam rauben muss. Das heißt, je mehr ein Ich ein anderes Ego beschenkt und dessen Seelenwelt bereichert, umso größer, aber im positiven Sinn wird jetzt das Ego. Weil das Interessante beim Ego, die Problematik tritt dort auf, was immer mehr zusammenzieht. Wenn das Ego eigentlich so groß wie die Welt wird, hat sich's aufgelöst im Grunde, weil dann umfasst es alles und es ist alles im Eigeninteresse. Das heißt, es tut meinem Ego weh, wenn es irgendwo der Welt schlecht geht, im Grunde. Also das Problem beim Ego ist immer eigentlich, dass es zu eng ist, auf einem zu engen Horizont. Wenn es die ganze Welt umspannt, das heißt, das größtmöglichste Ego ist, dann ist es eigentlich kein Ego mehr in unserem Sinne. Es braucht aber trotzdem der Ich-Kräfte, damit schöpferisch noch Neues hineinkommt. Weil das ist eben nicht schöpferisch. Das ist der Unterschied. Also, das heißt, der Idealfall wäre ein riesig ausgedehntes Ego über die ganze Welt, das von der Ich-Kraft immer neu mit geistigen Kräften beschenkt wird. Und daher ist es sehr wohl also heilsam, wenn auch ein Ich freiwillig ein anderes Ego beschenkt und ihm dadurch hilft, es auszudehnen. Das passiert nämlich dann. Und weil mit jedem, was sich das Ego von wo raubt und glaubt, jetzt wird es reicher dadurch, es schrumpft eigentlich. Und bald schrumpft es immer mehr zusammen. Und das kann im Grunde das Geraubte gar nicht gebrauchen. Es zerdrückt es eigentlich geradezu. Und
das wirkt sich auf das Physische auch, weil die geizigen Menschen sind zum Beispiel immer körperlich auch schwächlich.
Ja, genau, das ist richtig. Ja, ja. Dann versucht man das ja so darzustellen, nur mit dieser verkrampften Haltung irgendwo. Und das ist drinnen. Das ist nur ein Bild also dessen, wie es im Seelischen ist, aber es wirkt sich bis ins Körperliche aus. Ganz klar. Und das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir dieses Gleichgewicht halten zwischen den neuen Sphären da drinnen jetzt und den neuen Sphären da draußen. Weil es ist genauso für uns jetzt als Erdenmenschen nicht gut, wenn wir zu sehr nur bei den himmlischen Sphären da draußen sind und vergessen, dass da unten die andere Seite ist. Weil auch dann können wir unsere Ich-Kraft nicht entsprechend entwickeln. Weil da kommen wir in den Bereich, wo alles von oben passiert. Das ist nicht der Bereich der Freiheit. Der Bereich der Freiheit ist gerade die feine Zone da, wo wir bildlich gesprochen gerade draufstehen. Also auf der Erdoberfläche.
Ich hätte jetzt noch
eine. Ja, bitte.
Bei mir ist jetzt aufgetaucht, die ganze Zeit schon,
ja,
als du das beschrieben hast,
ja,
sozusagen die obere Welt,
so, ja,
die untere Welt,
so. Ja.
Jetzt hast du öfter gesagt, es kommt darauf an, dass man das mitkriegt.
Ja, ja.
Und für mich stellt sich das dar wie eine Entscheidung.
Ja.
Und entscheiden tut ja da eigentlich das Ich.
Ja, richtig. Ja.
Dieses scharfe
Schwert mit.
Genau.
Genau.
Und das ist doch eigentlich das dritte Prinzip, was da überall wieder, ja, durchleuchtet,
ja,
will ich mal,
ja,
sagen.
Ja.
Kann man das so
anschauen? Ja, 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 absolut. 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 Also wir stehen mit unserem Ich eben genau an der Grenze und müssen da immer die Entscheidung treffen. Das ist es. Also in dem Moment, wo wir selber wirklich diese Entscheidung treffen, dort sind wir dann auch wirklich frei. Das ist dann genau das im positiven Sinne wahr, dass wir die Entscheidung zwischen Gut und Böse selber treffen. Und zwar aus voller Erkenntnis heraus. Weil nur dann können wir sie auch selber treffen. Weil wenn wir nicht genau selber wissen, sondern sagen, ja, irgendwer sagt, man soll es so machen, ich muss es aus mir heraus erkennen, warum ich jetzt so handeln will oder so handeln will. Also aus Einsicht, nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus.
Ja, ich finde es so interessant, dass das in den Gebärden eigentlich, ja, schon drin ist. Die obere Welt macht man selbstverständlich ganz natürlich so.
So, richtig.
Die untere Welt macht man selbstverständlich so. Aber wie kommt jetzt die Gebärde dazu?
Ja.
Das ist die Entscheidung.
Ja, genau. Was.
Und dann erst geht, ja, es nach,
ja,
oben. Ja,
oder, ja,
das,
ja.
Das finde ich von den Gebärden her schon.
Ja, 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 absolut. Absolut. Das ist der Übergang dann.
Damit man sich entscheiden kann, ja, muss man eben wissen, darum der Erkenntnisweg, ja, den man gehen eben muss.
Eben.
Ich traue mich nicht, eine Entscheidung zu fällen, bevor ich.
Richtig. Im Grunde wäre es ja auch unverantwortlich, also eine Entscheidung zu fällen, wenn ich nicht die Erkenntnisgrundlage habe. Also wenn ich so, ich weiß nicht, probieren wir halt. Ja, oft muss man es im Leben eh so machen. Ich meine, wir sind halt noch nicht so weit, dass wir wirklich in jeder Situation aus klarer Einsicht heraus handeln. Aber das ist das Ziel, wo es hingeht. Das ist daher das, was Steiner letztlich die moralische Intuition nennt. Das moralische Intuition heißt eben, in der konkreten Situation diese Entscheidung zu treffen, aus Einsicht zu treffen.
Und dann kommt noch der richtige Zeitpunkt dazu.
Ja. Ja, ja.
Und es ist oft auch Gefühl. Also da ein Wissen über den richtigen Zeitpunkt zu haben, was zu tun ist,
ja,
kann man Einsicht nennen.
Das.
Aber wann ich es tue?
Ja, sicher. Ich meine, wirkliche Erkenntnis wird es halt dann, und ganz frei ist es dann, wenn mir auch jetzt klar ist, warum es jetzt passiert. Ich meine, wobei das fast gleichzeitig dann passiert. Es ist ja so, dass eigentlich zuerst das Tun da ist. Die Entscheidung fällt nämlich im Tun. Auch selbst wenn es nur eine rein geistige Sache ist, ist es zuerst, weil der Geist kommt immer über den Willen herein. Nicht übers Denken, also es ist immer, und im Denken wird es aber erst bewusst. Und, aber eigentlich kommt es durch den Willen herein. Und in der moralischen Intuition oder in der Intuition überhaupt fällt es aber zeitlich praktisch zusammen. Da ist es in einem Moment da, dann ist es wirkliche Intuition. Das heißt, dann ist es der absolut bewusste, gedankenklare Wille oder ein willensdurchdrungenes Denken zugleich. Und das Gefühl hat es auch noch mit drinnen.
Also die Entscheidung und die Aktion?
Genau, ist dann gleichzeitig. Während normalerweise, so wie es bei uns ist, und das ist dann interessanterweise auch schon die Hirnforscher drauf gekommen, und dann wundern sie sich immer so, dass nämlich der bewusste Willensentschluss fällt, also was uns bewusst wird, fällt erst nachdem die Tätigkeit schon begonnen hat. Also wenn ich zum Beispiel mich entschließe, die Hand zu bewegen, wird mir das erst Millisekunden nachher bewusst, wo die Hand schon in Bewegung ist. Und weil der geistige Entschluss mit dem Willen hereinkommt. Das ist ganz richtig.
Und das hat Impulscharakter.
Ja, das hat Impulscharakter.
Der Impuls ist ja eigentlich die Kraft, die vom Saturn kommt.
Ja.
Oder?
Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, letztlich sogar noch von höher. Also was übers Ich hineinkommt. Ich meine, was willensartigen Charakter bekommt, ist dann die Saturnsphäre, also dann ist es der Saturn, aber der eigentliche Impuls kommt sogar noch von höher. Also der kommt eben noch bei, weil da ist dann noch die Fixsternsphäre, die Kristallhimmel, und von dahinter kommt er eigentlich, der Impuls. Und wenn er die Saturnsphäre erreicht, bildlich gesprochen, wird er Willensimpuls. Und dann dauert es ziemlich lang, bis er zum Mondenhaften kommt, dann wird es endlich im Denken reflektiert. Also wenn man jetzt das kosmische Bild dazu haben will. Also auch da geht bei jedem Gedanken eigentlich, den wir fassen, weil jeder Gedanke, auch den wir denken, fängt auch mit einem Willensimpuls in Wahrheit an, und da verschlafen wir normalerweise noch. Und das heißt, wir holen ihn eigentlich von jenseits des Kristallhimmels, von dort holen wir ihn eigentlich, wenn er wirklich ein schöpferischer Gedanke ist. Wenn man nur etwas aus der geistigen Welt holt, ich sage jetzt bewusst nur mit großen Anführungszeichen, die liegt nämlich noch deutlich darunter, unter dieser Sphäre jenseits des Kristallhimmels, dann ist der Weg halt ein bisschen kürzer. Aber Aber es beginnt immer dort und endet dann bei der Reflexion, also durch das Wundenhafte irgendwo. Dann wird es als Gedanke bewusst. Bevor es dann ganz abstirbt, dann ist im Irdischen drinnen.
Mir stellt sich eine Schwierigkeit betreffend dieser Entscheidung oder ihrer Entscheidung in dieser Richtung. Im Alltäglichen, im Aneinanderstoßen zweier Menschen, ist es relativ einfach, Entscheidung zu treffen und danach auch zu handeln. Aber wenn es zum Beispiel um die Entscheidung, innere Entscheidung über die Gottheit, der man ergeben sein will, ist die Entscheidung nicht leicht.
Ja.
Gar nicht leicht.
Ja. Ja, das ist klar. Also in je höhere geistige Sphären kommt, desto schwieriger wird es. Ich meine, vor allem, weil dazu halt eine sehr klare Erkenntnis gehört, mit welchen geistigen Wesenheiten habe ich es da zu tun. Und ich meine, das ist eh das Problem, das wir haben, und interessanterweise ist das jetzt in unserer Zeit wieder aufgetaucht, eigentlich das Problem unterschiedlicher Religionen und so weiter, und man hat gedacht, das interessiert gar niemand mehr, und jetzt plötzlich taucht es aber wieder trotzdem auf. Zwar gar nicht so sehr dort, wo die großen Konflikte sind, sondern weil, weiß Gott, was jetzt die Islamisten oder so machen, das hat mit Religion in Wahrheit am allerwenigsten zu tun, aber es entzündet sich daran, weil das sind im Prinzip Gangstervereine, die ihre Süppchen kochen und die Religion missbrauchen, um halt gefügige Streiter an der Front zu haben, das als Kanonenfutter verheizen im Grund. Und da benutzt man halt das, weil sie merken, die sind leicht beeinflussbar, und im Prinzip ist das ein Wald- und Wiesen-Islam, also mit dem sie nur die Menschen dort indoktrinieren, die halt einfach arm sind, weil sie auf der Suche nach irgendwas Geistigem sind, nach irgendwas, was ihrem Leben Sinn gibt, und sie spüren, da werden sie nicht gewollt oder kommen irgendwie nicht zum Zug, sind also verzweifelt und suchen dann was, und dann gibt man ihnen solche geistigen Drogen sozusagen. Nicht nur geistige Äußere dann auch meistens, aber interessant ist, dass sich daran aber doch wieder jetzt ein relativ großes Interesse für religiöse Fragen entwickelt hat und was dahinter steckt. Und die Problematik liegt dann, wir haben es eben mit einer ganzen Hierarchie von geistigen Wesenheiten zu tun. Und jede Religion hat einen anderen Zugang, das heißt, versucht über eine andere Gruppe von Hierarchien irgendwo sich dem Obersten, wenn man so will, zu nähern. Und wobei dann natürlich auch die Widersacherkräfte auch dabei eine Rolle spielen, weil es gibt kaum eine von den heute existierenden Religionen, wo nicht unheimlich stark die Widersacher mit der Rolle spielen, sei es jetzt im Christentum, sei es im Islam, sei es im Hinduismus, weiß Gott wo.
Und wo soll der Mensch sich Hilfe holen für so eine Entscheidung?
Ja. Naja, das ist schwierig. Ich meine, wenn man also den Erkenntnisweg der Anthroposophie geht, sieht man, dass man es also mit diesen ganzen Hierarchien zu tun hat. Und dass nicht von sich aus jetzt die eine oder andere Hierarchie zu bevorzugen ist, sondern dass man als individueller Mensch vielleicht durch die eine oder andere Gruppe von Hierarchien einen besseren Zugang bekommt zu dem, was letztlich an der Quelle oben sitzt, das heißt in dem Bereich jenseits des Kristallhimmels, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, dort, wo man eigentlich nichts mehr unterscheiden kann. Und dort wurzelt letztlich alles. Also alle Religionen, die sich dann auf eine oberste Gottheit in irgendeiner Form berufen, haben ihre Quelle dort. Und es ist dann letztlich bei vielen auch so, dass sie sehr deutlich das festhalten, weil jetzt könnte man sagen, ja, im Christentum ist aber die Trinität, das gibt es zum Beispiel im Islam nicht, ganz streng nicht. Und wo ist da der Unterschied zum Beispiel? Der Unterschied ist nur, dass in dem Moment, wo sich die Wirkung, egal welcher Gottheit da oben in der Seele offenbart, muss sie immer dreigliedrig erscheinen. Das geht gar nicht anders. Alles erscheint im Seelischen dreigliedrig. Dann entstehen drei Aspekte. Also dann ist es der Aspekt des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zum Beispiel. Oder im Hinduismus ist es dann Brahma, Vishnu und Shiva zum Beispiel. Weil ansonsten habe ich das Höchste, über das ich aber nichts sagen kann, über das ich nur sagen kann, es ist die eigentliche Wirklichkeit, nämlich das, was wirkt in der Welt, das die ganze Welt bewirkt, aber mehr kann ich schon darüber nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wie sie ist, weil jede Festlegung eine Einengung wäre, die hier nicht mehr statthaft ist. Da gibt es keine Unterscheidung mehr an dem höchsten Punkt. Und aber der Weg, wie ich mich diesem höchsten Punkt nähere, der kann sehr unterschiedlich sein. Und ist für unterschiedliche Völker unterschiedlich. Daher gab es in der Vergangenheit verschiedenste Volksreligionen. Das betrifft jetzt aber weniger das Christentum, auch den Islam im Grunde nicht, weil er auch nicht an ein bestimmtes Volk gebunden ist, obwohl er zwar im Arabertum einmal primär entstanden ist, aber sich auch schon weit über das hinaus ausgedehnt hat. Am ehesten vielleicht noch beim Judentum, dass es ans Volkstum gebunden ist irgendwo und dann nur durch das Weltschicksal, dass sie verstreut wurden und so, dann einen etwas anderen Charakter auch bekommen hat. Aber da ist es noch irgendwo am stärksten drinnen. Aber Hinduismus zum Beispiel und diese Sachen, ja, es kann zwar jeder Hinduist werden, aber eigentlich ist es was ganz aus dem indischen Volkstum herausgeboren ist und den Charakter hat. Und so gibt es x weniger bekannte Religionen, die mit dem Volkstum stark zusammenhängen. Was in der Zukunft kommen wird, ist immer mehr der ganz individuelle Zugang. Dann wird es nicht mehr Hinduismus, Buddhismus, auch nicht im Sinne Christentum, im Sinne von Katholizismus heißen, sondern ich entwickle zum Beispiel mein individuelles Christentum oder meinen individuellen Buddhismus. Weil jeder hat in seiner Art recht. Ich meine, es kommt dann darauf an, auf welche Weise ich durch mein Schicksal besser den Zugang finde, um mich auf den Weg zu machen, zu der höchsten Quelle hinzukommen. Und dort treffen wir einander alle, letztlich.
Brauche ich das überhaupt heute noch? Ich meine, diese Quellen, die du jetzt genannt hast, sprich die institutionellen.
Nein, die institutionellen. Im Grunde nicht. Kommt halt auf den einzelnen Menschen an. Ich meine, in Europa sieht man sehr deutlich, dass immer mehr Menschen darauf verzichten und das hat die Kirche längst akzeptiert und sagt, wir richten uns auf Südamerika und weiß Gott wo, weil da finde ich noch viele Gläubige bei uns. Gehen ein paar noch brav in die Kirche, aber es werden immer weniger im Grunde. Was einerseits schade ist, andererseits aber auch eine Notwendigkeit ist als Durchgangsphase dafür, dass jeder Mensch einen individuellen Zugang zum Geistigen findet, dann braucht er sicher keine Institution. Dann ist jeder Mensch auch zugleich Priester, wenn man so will, indem er den Zugang zum Geistigen hat. Und kann es auch dann in diesem Sinne einer dem anderen beistehen, auch im priesterlichen Sinne.
Aber eines muss man ja auch sehen, dass die Lebenseinstellungen, die Philosophien miteinander kämpfen, ständig.
Ja, ja.
Und das wird sicher noch stärker. Die Religionen, das stimme ich dazu, das wird aufhören, ja, die werden. Aber die einzelnen Strömungen.
Ja, ja, sicher. Naja, ich meine, das ist die Polarisierung, die herauskommen wird. Ich meine, das eine ist Krieg aller gegen alle, dass es sich total zersplittert. Das ist die eine Seite. Und Menschen, die aber geistig tätig sind, die wirklich Individualität entwickeln, finden aber auch wieder zur geistigen Gemeinschaft. Weil, wie soll ich sagen, das Geistige bedingt das geradezu. Das Geistige lebt davon, dass es das Geistige an die anderen Menschen verschenkt. Und das muss daher die Gemeinschaft suchen. Das Ich kann sie nicht entfalten, indem sie sich nur ins Kammern setzt und so. Ich will das für mich, der Rest der Welt interessiert mich nicht. Das geht im geistigen Sinn nicht. Sondern aus dem Ich heraus tätig zu sein, heißt immer im Grunde, sich mit der ganzen Welt verbinden. Und daraus entsteht ganz zwangsläufig eine geistige Gemeinschaft, bei der jeder ganz individuell ist und trotzdem alle auf das eine Ziel hinarbeiten, das Geistige verstärkt zu entwickeln im Menschen. Und aus dem heraus die Schöpfung weiterzuführen, weil das ist das Nebenprodukt, dass die Schöpferkraft, die unsere Erdenwelt jetzt, aber das ist jetzt die kürzere Perspektive sogar, die unsere Erdenwelt hervorgebracht hat, die ist im Grunde am Versiegen durch das, was also die Hierarchien tun. Weil auch wir jetzt aufgerufen sind, bis zum Ende der Erdentwicklung das mit unseren Impulsen weiterzuführen. Und es wird an uns liegen, ob die Erdentwicklung gut bis ans Ende kommt oder nicht so gut bis ans Ende kommt. Jetzt rede ich noch gar nicht von dem, was danach kommt. Aber schon, wie es mit der Erdenzukunft ausschaut, hängt vor allem an uns. Ich meine, jetzt tun wir hauptsächlich aus dem heraus, und zwar im zusammenziehenden Sinne, und daher da locken wir sehr viele Zerstörungskräften von da heraus, und an dem auch die Erde insgesamt leidet. Wenn wir mehr aus dem heraus tätig werden, dann holen wir genau auch aus dem mit heraus Kräfte, die die Erde weitertragen, solange das eben für die geistige Entwicklung der Wesenheiten, die mit der Erde verbunden sind, notwendig ist. Das liegt an uns. Also es wird sich in der Zukunft mit ziemlicher Sicherheit spalten in eine Gruppe, die total unter den Kräften des Zersplitterers steht, also wo jeder gegen jeden geht, und ein anderes, das das geistige Spiegelbild davon hat, das, weil es aus dem Ich heraus bewusst tätig ist, zur Gemeinschaft findet, ganz von selbst. Das Leben aus der Liebe zum Handeln und Leben lassen aus dem Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen, so heißt es schon in der Philosophie der Freiheit. Weil da steckt es nämlich im Wort alles drinnen. Es stimmt, was der Steiner sagt, eigentlich steckt dort schon alles drinnen. Denkt sich, hä? Wo? Kein Wort vom alten Saturn, nichts, Asuras kommen nicht vor, die alle kommen nirgendwo vor, von kein Engel ist der Rede, nichts. Und doch steckt es drinnen. Also das haben schon wir in der Hand, aber das geht auseinander. Aber es wird immer schwieriger werden. Es wird immer schwieriger werden. Heißt aber nichts anderes, wie immer, wir werden gefordert bis an die Grenzen dessen, was wir gerade schaffen.
Am Widerstand
reifen wir, ja. Ja, ich meine, wenn wir uns geistig entwickeln wollen, was wollen wir eigentlich dann? Dann müssen wir diese Forderung eigentlich immer haben. Weil bequem in der Hängematte liegen, wird nichts weitergehen. Und am schnellsten geht es weiter, wenn wir gerade bis an die Grenze gefordert werden. Um die Grenze nämlich wieder ein Stückchen hinauszuschieben. Solange ich mit der Unterbewege, ist der Effekt relativ gering, weil solange ich in meinem eigenen Garten nicht drinnen bleibe, ändert sich draußen noch nichts. Es dehnt sich nicht aus und es müsste sich ausdehnen. Also an dem sind wir dran. Ich würde sagen, lassen wir es für heute bewenden. Das nächste Mal werden wir dann schauen, wie kommen die nächsten Kreise des Erdinneren dazu. Und was musste sich dazu im Äußeren tun? Danke.
Danke.